wenn man hier auf eine Fettzufuhr langfristig komplett verzichtet, kastriert man sich nur selbst, ja, weil man hier dem Körper den Baustoff für Testosteron als männliches Sexualhormon nimmt, genauso wie bei der Frau letztlich das Östrogen, was langfristig auch bei der Frau zu sehr stark negativen Folgen führen kann.
Seinen eigenen Körper verstehen und sich dadurch im eigenen Körper wohlfühlen. Und das mit der eigenen Wunschfigur, ganz ohne physische Schmerzen oder mentaler Unzufriedenheit. Wünsche, die dir das ganzheitliche Verständnis über das System Körper mit all seinen Einflussfaktoren ermöglichen kann. Doch wie nehme ich ohne Verzicht und Jojo-Effekt ab? Wie baue ich Muskulatur auf und wie werde ich meine physischen Schmerzen los? Wie schafft man es als vielbeschäftigte Person, seine Performance, Kraft und Ausdauer zu steigern, ohne viel Zeit und Ressourcen zu investieren? Diese Fragen und mehr beantwortet dir der TÜV-zertifizierte Personal Trainer David Bachmeier hier in der Körperkodex. Durch Zusammenarbeit mit über 240 Klienten und seinen eigenen Leidensweg nach der Diagnose Sportinvalide durch Rheuma weiß er genau, an welchen Stellschrauben gedreht werden muss, um auch dich an dein Ziel zu bringen. Bevor es losgeht, noch ein kleiner Hinweis. In diesem Podcast geht es nicht um Krankheit, sondern um Gesundheit. Aus diesem Grund beinhaltet dieser Podcast in keiner Weise eine medizinische Beratung oder ersetzt diese in irgendeiner Weise. Und nun, ohne viele weitere Worte, los geht's!
Heute spreche ich über ein sehr kontrovers diskutiertes Thema im Kontext von Ernährung und Gesundheit, und zwar Low-Fat versus Low-Carb-Diäten. Welche dieser beiden Diätformen ist langfristig die gesündere und wo liegen jeweils die Vor- und Nachteile? Alles werde ich dir im Folgenden erklären und am Ende auch eine Zusammenfassung geben, was für dich langfristig die gesündere der beiden Diätformen auch sein wird. Deswegen bleib auch hier bis zum Ende dran, weil dir diese Inhalte auch dein Verständnis über Ernährung, über Gesundheit und vermeintlich auch dein Ernährungsverhalten im Alltag nochmal grundsätzlich verändern werden. Und an der Stelle euch herzlich willkommen von mir. Mein Name ist David Bachmeier. Und als TÜV-zertifizierter Personal Trainer helfe ich Menschen dabei, in ihre Wunschfigur zu kommen. Das bedeutet letztlich abzunehmen, Muskulatur aufzubauen, Schmerzen zu überwinden und sich dadurch endlich wieder in den Körper wohl und zufrieden zu fühlen. Nun, grundsätzlich bedeutet der Begriff von Low-Fat versus Low-Carb letztlich eine Ernährungsform, wo man versucht, sowohl die Fettzufuhr als auch die Kohlenhydratzufuhr stark zu reduzieren, um sich dadurch langfristig gesundheitliche Vorteile zu erhoffen. Das liegt häufig im Kontext von der Gewichtskontrolle bzw. Gewichtsreduktion, dem Abnehmen und teilweise auch, vor allem wenn es dann in den Bereich von Low Carb geht, auch um den Zustand von kognitiver Leistungsfähigkeit. Das heißt, grundsätzlich erstmal wichtig zu verstehen, was man unter diesen beiden Begrifflichkeiten versteht, ehe man dann in der nächsten Betrachtung darauf geht, was sind eigentlich die physiologischen Folgen, sowohl von einer stark fettreduzierten Ernährungsweise als auch von einer stark kohlenhydratreduzierten Ernährungsweise, um dann überhaupt langfristig auch bewerten zu können, was und letztlich welche der beiden Formen auch die gesündere darstellt. Aber das mal soweit zu den Grundsätzlichkeiten. Wenn man zu Beginn erstmal auf die Low-Fat-Diät geht, dann hat man hier den Umstand, dass man letztlich versucht, die Fettzufuhr sehr, sehr stark zu reduzieren. Ist letztlich eine Diätform, die war vor 15, 20 Jahren deutlich bekannter und auch populärer als heute noch. Heute tut man sich schon sehr, sehr schwer, wirklich noch Personen zu finden, die einer Low-Fat-Diät anhängen oder die auch letztlich verfolgen. Aus meiner Erfahrung heraus, und da habe ich gerade auch einen Klienten in aktiver Betreuung, der aus der Vergangenheit heraus damit noch sehr langfristig gesundheitliche Probleme hat, vor allem im hormonellen Kontext, muss man sehen, dass man im Körper Fette komplett bzw. sehr stark reduziert zuführt und das wiederum auf gesamtgesundheitlicher Ebene mit sehr vielen Negativkaskaden verbunden ist. Zunächst mal grundsätzlich ist Fett sehr wichtig, vor allem auch für den hormonellen Haushalt, weil Cholesterin der primäre Baustoff für Testosteron und Östrogen darstellt, also letztlich für die Sexualhormonachsen. Heißt als Mann, wenn man hier auf eine Fettzufuhr langfristig komplett verzichtet, kastriert man sich nur selbst, ja, weil man hier dem Körper den Baustoff für Testosteron als männliches Sexualhormon nimmt, genauso wie bei der Frau letztlich das Östrogen, was langfristig auch bei der Frau zu sehr stark negativen Folgen führen kann. Das ist sicherlich mal so der erste Punkt. Der zweite ist dann, dass letztlich auch Fettsäuren sehr wichtig sind für die Lipidschicht, also letztlich die äußere Schicht aller Zellen, die Zellmembran, die letztlich zu einem großen Anteil aus Fettsäuren besteht. und die Aufgabe hat, möglichst permeabel zu sein, heißt möglichst durchlässig für den Zellaustausch, für alles an Nährstoffen, was in die Zelle reinkommt und was rausgeht. Wenn ich dort im Körper langfristig diese Fettsäuren verwehre in der Zufuhr, dann habe ich das Thema, dass der Zellaustausch immer schlechter funktioniert, die Zellmembran außen immer starrer wird und letztlich in diversester Form Symptomatiken auftreten können. Aber das ist sicherlich auch so eine Ursächlichkeit, die einen zweiten großen Nachteil darstellt. Der dritte liegt dann letztlich darin, dass ich mich in der Lebensmittelauswahl sehr, sehr stark einschränke. Weil wenn ich Lebensmittel durchdenke, sei es jetzt im tierischen oder auch im pflanzlichen Kontext, sehr, sehr viele Lebensmittel einen gewissen Fettanteil mit sich bringen. Um auf den Klienten zurückzugehen, was meine Frage auch war, wie hast du dich denn damals ernährt, meint er ja eigentlich nichts groß anderes außer Körnigen Frischkäse, Magerquark, Harzer Roller. Ja, das waren so seine klassischen Lebensmittel. Und die Eintönigkeit ist dann sicherlich auch langfristig in Umsetzung ein großer Nachteil der Low-Fat-Diät, was neben jetzt den gesamtgesundheitlichen Aspekten dann natürlich auch im Alltag im Kontext der Lebensqualität nochmal einen sehr großen Abstrich darstellt. Das sind grundsätzlich die relevantesten drei Nachteile einer Low-Fat-Diät. Die Vorteile wären sicherlich darin zu sehen, dass man hier langfristig im Bereich des Herz-Kreislauf-Systems und auch der Herzgesundheit positive Aspekte mithaben kann, weil man letztlich beispielsweise LDL-Cholesterin in der Zufuhr sehr stark limitiert, grundsätzlich Cholesterin in der Zufuhr sehr stark limitiert wird, was sich dann potenziell langfristig positiv auf das Herz-Kreislauf-System auswirken könnte. Könnte hier wohl gemerkt, weil auch hier wieder der Erfahrungswert auch meines Klienten, was ich vorher meinte, der war, dass er nach einem halben bis dreiviertel Jahr einer konstanten Umsetzung ein großes Problem im Alltag hatte, weil ihm gefühlt bei jeder Belastung die Herzfrequenz massiv nach oben ging, er kaum mehr leistungsfähig im Alltag war, was sich dann am Ende auch auf hormoneller Basis herauskristallisiert hat, dass es dort sehr starke Verwerfungen, Verschiebungen gab. Und deswegen hier ist es eher ein Vorteil, den man auf kurze Sicht sehen und denken kann. Ja, deswegen hier tatsächlich ein eher sehr marginaler Vorteil in meinen Augen, weil der, wie gesagt, in der sehr kurzweiligen Form nur gegeben ist. Wenn man somit eine Low-Fat-Diät zusammenfasst, kann man sagen, dass hier 3:1 Nachteil zu Vorteil überwiegt und somit, glaube ich, ganz interessant sein wird, wenn man jetzt sich Low-Carb-Diäten ansieht. Was ist denn am Ende dort die Nettosumme unterm Strich, wenn man es dann vergleicht, Nachteil versus Vorteil? Wenn man auch im Bereich der Low-Carb-Diäten mit den Nachteilen beginnt, ist auch hier sicherlich eine reduzierte Lebensmittelauswahl ein großer Nachteil im Alltag, weil hier letztlich alle klassischen Kohlenhydratformen wegfallen, heißt stärkehaltiges Gemüse, wie beispielsweise Kartoffeln, auch stärkehaltiges Getreide wie Reis beispielsweise, Getreide in jedweder Form, Obst zu einem großen Anteil, zumindest wenn man dann sich auch auf die eigentlichen Schwellen von Low Carb hält, von 50 bis 70 Gramm maximaler Zufuhr täglich, um hier in der ketogenen Art und Weise auch unterwegs zu sein. Dazu habe ich auch schon mal separate Videos und Podcast-Folgen mit aufgenommen, deswegen hör dort auch gerne mal rein. Wenn du sagst, du willst dem Thema von Low Carb in einer sehr stark ausgeprägten Form wie ketogene Ernährungsweise und auch dem Zustand der Ketose nochmals mehr erfahren, ist es sicherlich so ein sehr dominanter Nachteil. Ein zweiter Nachteil bestünde darin, dass man häufig, wenn man es nicht richtig timed und taktet und auch nicht beispielsweise Obst in einer gewissen Frequenz mit zuführt, Heißhungerattacken auftreten, weil letztlich hier in den ersten 10 bis 14 Tagen die größte Problematik darin besteht, dass der Körper erstmal lernen muss, nicht mehr primär aus Kohlenhydraten Energie zu gewinnen, sondern eher aus Fetten, sei es Nahrungs- oder Körperfett. Und dieser Zustand nicht per Fingerschnips eintritt, sondern eine Zeit von 10 bis 14 Tagen mitunter dauern kann, wenn man hier von der Kohlenhydratzufuhr sich entsprechend limitiert auf 50 bis 70 Gramm. Es liegt letztlich daran, dass der Körper täglich einen Kohlenhydratbedarf hat für Hirn- und Organfunktion von schon 100 bis 150 Gramm. Dort ist noch keine Bewegung mit eingerechnet, heißt, der Körper versucht erstmal seine körpereigenen Speicher, so gut es geht, zu leeren und aufzubrauchen. Die liegen vor allem in der Leber und der Muskulatur. In der Leber vor allem für die Aufrechterhaltung des Blutzuckerspiegels bei Nahrungsabstinenz, dass man in keinen Unterzucker fällt. Und in der Muskulatur vor allem für körperliche Leistungsfähigkeit. Auch das Hirn für Kognition hat hier einen großen Bedarf, was dann letztlich, wenn ich die Zufuhr auf gerade mal 50 bis 70 Gramm limitiere, schon täglich um 30 bis 80 Gramm aufgebraucht wird in der Speicherform, weil wenn ich mich dann noch bewege, dieser Bedarf nochmals größer werden wird. Heißt erst nach 10 bis 14 Tagen, dann der Körper merkt, okay, meine Speicher sind erschöpft, ich muss jetzt auf alternative Energiequellen switchen. Heißt, er geht in den Zustand einer Ketose, ja, wo er versucht, aus Nahrungs- oder Körperfett Substitute zu bilden, sogenannte Ketone, die er dann genauso verstoffwechseln kann wie Kohlenhydrate, ja, die ihm letztlich hier ein Energiesubstitut bilden. Und dort ist dann sicherlich ein zweiter Aspekt und Nachteil der, dass ich in den ersten 10 bis 14 Tagen doch eine relativ große Wahrscheinlichkeit habe, dass ich teilweise in Heißhungerattacken mit reinfall, wo es dann sicherlich die Frage ist, wie bekomme ich es sinnvollerweise getaktet mit einer Zufuhr von Kohlenhydraten, beispielsweise in Form von Fructose, dementsprechend so gegenzusteuern, dass es nicht so stark sich äußert. Ein dritter Nachteil, der ist allerdings dann tatsächlich nur bei Personen gegeben, die in einer sehr starken Form Ausdauerleistungsfähigkeit als auch Kraft erbringen. Ja, weil wenn ich mir hier beispielsweise im Mannschaftssport einen Fußballer ansehe, wenn ich mir Marathonläufer ansehe, einen Triathlet, der wird bei einer kohlenhydratreduzierten Ernährungsweise zwangsläufig merken, dass ihm die Leistung einbricht, ja, oder zumindest Leistungszuwächse sehr, sehr schwer fallen, weil der Körper in den ersten 40 Minuten ab Belastungsbeginn unabhängig von Herzfrequenz und Intensität fast ausschließlich Kohlenhydrate verstoffwechseln kann. Und wenn ich dort in einer Situation bin, wo ich mich mit 50 bis 70 Gramm Kohlenhydratzufuhr täglich nur ernähre und die Zufuhr ohnehin sehr stark restriktiere, werde ich merken, dass ich mich in der Leistungserbringung sehr schwer tue, sowohl auf kurzfristiger Basis zum Start einer Belastung als auch später, und dann folglich auch Anpassungen sehr, sehr schwer fallen können. Das ist sicherlich ein dritter Nachteil, der ist allerdings dann nur gegeben, wenn eine Person wirklich versucht, im physischen Kontext die Leistung zu steigern und sich dort zu verbessern, was uns dann zu den Vorteilen führt. Und die Vorteile sind tatsächlich solche, die man eher über Bande sehen muss, vor allem aufgrund dessen, was ich vorher mit der Ketose meinte. Weil hier, und dazu, wie gesagt, nochmals auch der Verweis zu meinen Videos und Podcast-Folgen auch zum Thema von ketogener Ernährung und der Ketose selbst, hier an sich ein Nährstoff, ein Energiegewinner für den Körper vorliegt, der im Vergleich zu jetzt beispielsweise Kohlenhydraten oder auch Fetten schon eher Kerosin oder Raketentreibstoff darstellt, weil er mit deutlich weniger Reibungsfläche bzw. Reibungsverlust verstoffwechselt wird, Faktor 45 grob, wenn man Kohlenhydrate zu Ketonen vergleicht. Was dann dazu führt, dass, und das ist der erste Vorteil, die kognitive Leistung sehr, sehr stark davon profitieren kann. Ja, ich habe nicht wenig Klienten, denen es vor allem um kognitive und körperliche Leistungsfähigkeit im Alltag geht. Heißt High Performer im Job, im Beruf, Geschäftsführer, Unternehmer, Selbstständige, Personen mit Personalverantwortung, die einen großen Anteil des Tages wirklich vom Kopf her fit sein müssen. Und ich auch dort erst wieder in dieser Woche den Vergleich bekommen habe bei einer Person, die sich jetzt schon seit knapp 10 bis 12 Wochen ketogen ernährt. Es fühlt sich inzwischen an, als sei die Person auf Koks, ja, weil sie nicht weiß, wohin mit der Energie, den ganzen Tag Fokus hat, keine Leistungseinbrüche, was vor allem darin liegt, dass hier, wie gesagt, deutlich weniger Reibungsverlust anfällt in der Verstoffwechselung der Kohlenhydrate und damit auch deutlich höhere Regenerationsraten gegeben sind, was im zweiten Vorteil mit sich bringt, so eine Person ganz häufig deutlich reduzierten Schlafbedarf hat, ja, wenn sie hier die Kalorien vor allem aus Eiweißen und Fetten gewinnt, ja, heißt dort die Anteile der Nährstoffe verschiebt und somit in Summe an sich bei weniger Schlafbedarf die gleiche Leistungsfähigkeit bringen kann oder bei letztlich reduzierter Schlafmenge die gleiche Leistungsfähigkeit wie vorher, was bei einer Person, die gucken muss, wie sie ihren Tag in 24 Stunden reinbekommt, den massiven Hebel darstellen kann. Ein dritter Vorteil ist dann natürlich der, dass der Körper im Blutzucker deutlich konstanter wird, weil hier keine Kohlenhydrate zugeführt werden, folglich Blutzuckerspitzen sehr selten auftreten, mit der Ausnahme von Unverträglichkeiten und Intoleranzen, aber die sind immer auf individueller Basis dann auch zu testen. Aber gesamt betrachtet kann man sagen, dass hier Blutzuckerspitzen deutlich weniger auftreten, die Insulinsensitivität dadurch auch verbessert wird, heißt der Körper dann auf einen Blutzuckeranstieg auch deutlich besser reagieren kann, weil Insulin eine deutlich stärkere Wirkung mit sich bringt. Das ist sicherlich gesamtgesundheitlich gesehen der dritte große Vorteil, den eine Low-Carb-Diät mit sich bringt. Der vierte Vorteil, und der ist dann tatsächlich für Personen, die primär das Ziel haben, abzunehmen oder auch Körperfett zu verlieren, der, dass, wie gesagt, bei 10 bis 14 Tagen konstanter Umsetzung der Körper dann vor allem versucht, aus Nahrungs- oder Körperfett Energie zu gewinnen, heißt, sich die Tendenz der Energiegewinnung und Bereitstellung vor allem hin zu den Fetten verschiebt. Grundsätzlich hat der Körper dafür drei Möglichkeiten. Einmal aus Eiweißen, Kohlenhydraten und Fetten. Es gibt dann, wie vorhin gerade noch angesprochen, einen evolutionären Notstoffwechsel, eine sogenannte Ketose, ja, was aber auch eher in den Fettstoffwechsel mit einspielt und ich so deutlich mehr Energie auch in Ruhe aus Nahrungs- oder Körperfett gewinne. Heißt, ohne dass ich irgendwas anderes tue, dort merken werde, dass mir eine Gewichtsreduktion in Summe bei allen Variablen, die dann auch gegeben sein müssen, heißt, entsprechend Kaloriendefizit, ausreichenden Bewegung, im ausreichenden Aspekt von Schlaf und Erholung in Summe deutlich leichter fallen kann. Und wenn man dann auch hier im Bereich von einer Low-Carb-Ernährung einen Strich drunter zieht und vergleicht, ich habe in Summe zwei in meinen Augen eher marginale Nachteile zu 4 sehr potenten Vorteilen. Da muss man in Summe sagen, dass bei einem Vergleich zwischen Low-Fat und Low-Carb-Ernährung langfristig die Low-Carb-Ernährung sicherlich die deutlich gesündere ist, weil das auch die ist, wo wir evolutionär herkommen. Ja, heißt, Kohlenhydrate waren, wenn überhaupt, nur sehr spärlich gegeben in Form von Obst, in Form von Beeren, in Form von Wurzelgemüse. Alles, was wir jetzt heute kennen in der Form mit Getreide, alles, was sich aus der Zivilisation heraus erst ergeben hat, da kommen wir eigentlich nicht her. Ja, also wir sind eigentlich uns schon gewohnt, Eiweiße oder Fette primär als Energieträger ranzuziehen. Und insofern auch hier gesamtgesundheitlich langfristig ein sehr, sehr großer Benefit liegt, wenn ich das im Vergleich zu einer Low-Fat-Ernährung sehe und dort eben sehen muss, dass es mir auf hormoneller Basis im Kontext des Immunsystems langfristig sehr große Verwerfungen bescheren kann, ist hier auch mein Appell an dich, bevor du dich für eine Low-Fat-Ernährung entscheidest, klär das in jedem Fall erstmal ärztlich ab, ob du von deinen individuellen Ausgangssituationen dafür auch geeignet bist. Ja, wenn du es dann wirklich umsetzt, achte dort in jedem Fall mit regelmäßigen Nachtestungen drauf, wie sich auch Blutwerte verschieben, wie sich dein Gesamtcholesterin verschiebt, ja, wie sich auch deine Hormonwerte verschieben können, ja, damit du dort Verwerfungen, wenn sie auftreten, möglichst schnell erkennst, möglichst schnell entgegensteuern kannst. Eine Low-Carb-Ernährung, das ist vielleicht dann auch im Gesamtkontext noch ein fünfter Vorteil, auch sehr potent, wenn es um neurodegenerative Erkrankungen geht, weil hier letztlich mit der ketogenen Ernährung eigentlich ein Therapieansatz aus der alternativen Epilepsietherapie herrührt, der dort auch sehr potent ist, wenn es um die Frequenz als auch um die Stärke von Epilepsieanfällen geht. Deswegen dort, wenn du es hier auf lange Sicht siehst, ist in jedem Fall eine Low-Carb-Ernährung, eine Low-Fat-Ernährung um Meilen überlegen. Wenn du dich jetzt hier an der Stelle abgeholt fühlst und sagst, du, ich will mich auch endlich wieder im Körper wohlfühlen, ich will doch konkret auch meine Ernährung verändern, meinen Lebensstil, will endlich mich selbst an erster Prio sehen, dann kannst du sehr gerne auch direkt zu mir Kontakt aufnehmen. Findest dazu auf meiner Homepage davidbachmeier.com auch die Möglichkeit, dir dein kostenloses Erstgespräch zu deinem Wunschtermin zu buchen. Dort finden wir gemeinsam in dem ersten unverbindlichen Telefonat heraus, wo du aktuell stehst, wo du hin willst und was wir auf diesem Weg von A nach B benötigen, um dich dort auch hinzubringen. Abonniere auch gerne meinen YouTube-Kanal, um über Fortlauf neue Inhalte auf dem Laufenden zu bleiben. Und tu Gleiches auch sehr gern mit meinem Podcast Der Körperkodex, den du auf allen gängigen Medien findest. Investiere dort sehr gern 15 Sekunden deiner Zeit. Gib mir eine 5-Sterne-Bewertung, dass wenn du hier diese Inhalte siehst und sagst, hey, die haben mir weitergeholfen, dem Algorithmus auch diese Daten lieferst und er sie letztlich mit mehr Menschen teilen kann. Wenn du jetzt hingegen sagst, du, ich würde dem David erstmal gern privat schreiben, kannst du es auch sehr gern erst über Instagram mal tun. Finden dort einfach persönlichen Austausch und Kontakt und finden gemeinsam heraus, wie wir dir auch weiterhelfen können. Und insofern hoffe ich, dir hier auch nochmal eine ganzheitliche Perspektive zu dem Thema Low-Fat versus Low-Carb-Ernährung gegeben zu haben. Freue mich über deine Kommentare, deine eigene Perspektive und deine Erfahrungswerte und freue mich dann auch schon, dich in meinen nächsten Inhalten wieder begrüßen zu dürfen. Bis dahin, dein David.
Wenn du jetzt wissen willst, wie du dich endlich wieder in deinem Körper wohlfühlst, dann geh jetzt auf davidbachmeier.com und buche dir dein kostenloses Erstgespräch. David Bachmeier und sein Team finden mit dir gemeinsam heraus, vor welchen Herausforderungen und Problemstellungen du stehst und erarbeiten mit dir gemeinsam eine Strategie, um deine Ziele zu erreichen. Buche dir jetzt dein kostenloses Erstgespräch auf davidbachmeier.com.